Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich willkommen hier bei Radio Horeb in unserer Sendereihe Lebenshilfe. Es begrüßt Sie ganz herzlich Katja Karif. Die Finanzkrise ist in aller Munde. Unverantwortliches Handeln von Banken, Hedgefonds und undurchsichtigen Finanzanlageberatern haben ein unermessliches Milliardenloch in die Haushalte aller Länder Europas gerissen. Und nicht nur Europas. Als Christen haben wir den Auftrag, verantwortungsbewusst zu handeln. Wie aber kann man sein Geld anlegen und dabei ein gutes Gewissen haben? Gibt es wirklich Banken, die nicht im Sog der rücksichtslosen Global Player verwickelt sind? Als Gesprächsgast zu diesem Thema begrüße ich heute ganz herzlich Norbert Wolf. Er ist Geschäftsführer der Steiler Bank. Grüß Gott, Herr Wolf.
Guten Morgen, Frau Karif.
Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen, Herr Wolf. Steiler Bank, da denke ich zunächst einmal an die Steiler Missionare.
Ja, das ist auch richtig, denn die Steiler Missionare haben 1964, also vor genau 46 Jahren, diese Bank gegründet. Das war sicherlich damals schon sehr ungewöhnlich, denn Sie können sich vorstellen, dass Mitbrüder das Gelübde der Armut abgelegt hatten und auf einmal waren sie Eigentümer einer eigenen Bank. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie passt das zusammen, eine eigene Bank zu haben? Ich denke, der Provinzial der Steiler Missionare, Pater Bernd Werle, hat das noch vor kurzem sehr schön formuliert. Nämlich Menschen, sagt er, sind ja meist unwahrscheinlich einfallsreich, um Geld in Bereichen einzusetzen, wo es eher um die Vernichtung von Leben geht. Aber mit unserer Bank können wir Geld im Sinne des Aufbaus des Reiches Gottes einsetzen, damit Armut und Krankheit überwunden werden.
Herr Wolf, ganz kurz, wie gründet man denn eine Bank?
Ja, ich war natürlich damals noch nicht dabei, die Bank zu gründen. Aber es gilt natürlich, einige Voraussetzungen zu erfüllen. Man muss Eigenkapital mitbringen. Die waren damals noch nicht so hoch, die Eigenkapitalvorschriften. Man muss sich mit der Bankenaufsicht auseinandersetzen. Man braucht Geschäftsführer, die eine persönliche und eine fachliche Qualifikation haben. Und dann gründet man eine Gesellschaft und versucht, eine Bankerlaubnis zu bekommen. Und das hat man damals, 1964, gemacht.
Was ist denn der ursprüngliche Auftrag der Steiler Missionare? Warum lag es unbedingt im Anliegen der Steiler Missionare, eine Bank zu gründen, um Geld sinnvoll einzusetzen?
Die Steiler Missionare setzen sich ja weltweit ein für die Bewahrung der Schöpfung, für Frieden und für mehr Gerechtigkeit. Und es ging also auch darum, mit Geld etwas Gutes zu tun. Und man hat damals schon mit dem Bankgeschäft gesagt und im Unternehmensleitbild der Bank fest verankert, dass das Geld für eine friedlichere und gerechtere Welt arbeiten soll. Wir machen das zum Beispiel in der Bank so, dass wir Erträge für die vielfältigen Missionsaufgaben ausschließlich mit moralisch einwandfreien Mitteln erwirtschaften. Und wir haben eine ganz verantwortungsvolle und konservative Anlagepolitik mit einer hohen Transparenz für den Kunden. Und unsere Gewinne, die wir erwirtschaften, die gehen in die vielfältigen Projekte der weltweit tätigen Steiler Missionare und nicht die anonymen Aktionäre, wie das bei anderen Banken der Fall ist, erhalten unsere Gewinne, sondern letztlich die Armen, denen die Steiler Missionare, aber auch die Missionsschwestern aufopferungsvoll zur Seite stehen.
Herr Wolf, wir wollen nachher noch ein bisschen intensiver darauf eingehen, wie genau die Steiler Bank ihr Geld anlegt, beziehungsweise was die Kunden, die bei der Steiler Bank ihr Geld verwalten, erwarten können. Zunächst einmal auf das aktuelle Thema Finanzkrise. Seit circa einem Jahr ist sie sozusagen ausgebrochen, fast scheint es wie eine Krankheit, hat sie uns befallen, aber dem ist ja mitnichten so, denn es geht dem ja ein Gedankengebäude voraus, das mit realer Wirtschaft fast schon gar nichts mehr zu tun hat. Und deshalb erst einmal vielleicht die Frage zu ein paar Begrifflichkeiten, die durch die Medien geistern: Hedgefonds, Realwirtschaft, was ist denn das überhaupt alles?
Ja, Hedgefonds sind quasi unregulierte Finanzinstitutionen, die auf ganz bestimmte Situationen wetten. Hedgefonds bekommen ihr Geld von vermögenden Personen und sie werden nicht reguliert von der Aufsicht und können ganz speziell auf ganz konkrete Dinge riesige Summen setzen, und das ist quasi mit einer Wette zu vergleichen. Das ist der negative Teil von Hedgefonds. Es gibt auch positive Aspekte von Hedgefonds, die doch in Unternehmen einsteigen, wo man meint, dass Unternehmen eigentlich effizienter sein müssten und wo man Strukturen aufbrechen kann. Und dort agieren Hedgefonds auch positiv. Also man kann nicht sagen, dass Hedgefonds generell was Negatives ist, aber es sind letztendlich, wenn es negativ eintrifft, und das kommt natürlich in der Finanzmarktkrise auch zur Geltung, dann sind Hedgefonds in der Regel mit dabei gewesen. Realwirtschaft ist das, was uns täglich natürlich bewegt. Da gibt es jemand, der hat eine gute Produktidee, und Produkte sollen ja letztendlich unser Leben einfacher gestalten, sollen uns einen Nutzen bringen. Und um diese Produkte zu produzieren, braucht man ja Produktionsfaktoren. Also man braucht Maschinen, man braucht eine Lagerhalle, man braucht Menschen, man braucht Mitarbeiter. Und häufig reicht das Eigenkapital ja nicht aus. Und deswegen ist es wichtig, dass man auch Banken hat, die einem dann Geld zur Verfügung stellen, um halt diese Produkte zu produzieren. Das ist, was man Realwirtschaft nennt, also die Produktion von Gütern, letztendlich zum Nutzen der Menschen, ja.
Herr Wolf, wir bei Radio Horeb wollen uns natürlich auch ganz intensiv mit den ethischen Aspekten der Geldanlage auseinandersetzen. Und wenn ich jetzt einfach nur mal die Zeitung aufschlage und so ein bisschen als Christ mit geistlichem Überbau mir das alles so durchlese, dann frage ich mich natürlich, ob das alles noch überhaupt noch in irgendeinem Rahmen steht. Wenn ich zum Beispiel lese, es gibt eine Firma, ich sage es einfach, die heißt ja Cerberus, das bedeutet Höllenhund, das ist ja, muss man sich mal vorstellen. Oder dass an den Börsen die Kurse steigen, wenn irgendwo eine Hungersnot ausbricht, das ist ja im Grunde genommen pervers.
Ja, gebe ich Ihnen vollkommen recht. Also das ist alles unter dem Thema Spekulation zu sehen. Da steht natürlich auch Gewinnmaximierung im Vordergrund. Da geht es nur um das persönliche Wohlergehen, und viele Dinge und Personen und Menschen, die darunter vielleicht leiden, die werden überhaupt nicht berücksichtigt. Das zählt auch nicht in diesem Fall. Und das ist etwas, ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel die katholische Soziallehre nehme, das hat man schon immer verwerflich empfunden, nämlich, dass man, ich sage es mal, durch seine Machtstellung, die durch Geld ja zum Ausdruck letztendlich kommt, den Schwachen wirtschaftlich erpressen kann. Und ich denke, das ist heute nach wie vor moralisch nicht zu rechtfertigen. Aber es sieht so aus, als wären die Regierungen dem Ganzen nicht gewachsen.
Das ist genau meine nächste Frage. Wir sehen es ja jetzt auch in Bezug auf Griechenland und andere Länder. Portugal zieht nach, wahrscheinlich kommen noch viel mehr Länder dazu, Irland etc. pp. Das ganze System ist ja ins Wanken geraten. Und wir haben Politiker, die sich dafür einsetzen, eine stärkere Bankenkontrolle einführen zu wollen. Dann gibt es aber wieder welche, die sich dagegen auflehnen. Wie viel Kontrollmacht oder wie viel Macht hat denn überhaupt noch die Regierung gegenüber der Wirtschaft, um die Wirtschaft zu lenken oder in gewisse Bahnen zu lenken, die ethisch halbwegs vertretbar noch sind?
Also ich bin ja jetzt schon 16 Jahre in der Leitungsfunktion einer Bank und habe in der Zeit selber ja schon sehr viele Prüfungen mitbekommen. Also man kann nicht sagen, dass wir an Prüfungsmangel leiden. Wir haben schon eine enorme quantitative Zahl von Prüfungen in den Banken, die vorherrschen. Nur was ich in den Jahren immer wieder festgestellt habe, ist, dass man sehr viel auf Formalien geachtet hat, auf organisatorische Strukturen und nicht in die materiellen Situationen reingegangen ist. Man hat sich gar nicht darüber Gedanken gemacht, was das überhaupt für Auswirkungen haben könnte. Also das sind Dinge, die sind in der Aufsicht einfach nicht vorhanden. Also es ist sehr formalistisch geprägt. Und da muss sich aus meiner Sicht was ganz Gewaltiges ändern. Hinzu kommt dass wir in dieser globalisierten Welt mit einer nationalen Aufsicht eigentlich nicht mehr richtig handlungsfähig sind. Wir haben ja gesehen mit unseren deutschen Landesbanken, die haben Tochtergesellschaften in Irland und dort ist dann werden die Produkte ganz anders reguliert, als das in Deutschland der Fall ist. Und dann hat man alles nach Irland verlagert, um dort die Produkte zu kaufen und in diese Produkte zu investieren. Die irländische Aufsicht hat das viel zu lax gesehen. Und daran kann man schon sehen, an diesem Beispiel, dass wir mit einer nationalen Aufsicht überhaupt nicht weiterkommen. Also zwei Themen sind für mich ganz wichtig. Wir brauchen eine wirklich funktionierende globale Aufsicht und wir müssen wegkommen von Formalismus. Wir müssen hin wirklich in die materielle Prüfung von Produkten, von Geschäften, die die Banken tätigen und weg von diesen formalistischen Prüfungen.
Ist denn das überhaupt zu realisieren, so eine globale Aufsicht der Banken?
Ja, es ist wohl eine gewaltige Herausforderung, das kann ich mir schon vorstellen. Die andere Alternative wäre ja wirklich, die Banken zu beschneiden, insbesondere die großen, weil wir sehen, wir haben diese sogenannten systemrelevanten Banken und eins ist klar, durch die Hilfe der Staaten wollte man ja nicht die Banken schützen. Die Banken hätte man durchaus in insolvent gehen lassen können. Man wollte aber den Sparer letztendlich schützen und deswegen war das auch richtig, was die Staaten gemacht haben, weil diese Banken mittlerweile so groß sind, das hätte zu einem Dominoeffekt geführt, das hätte auf die Versicherungen wäre das übertragen worden, die Lebensversicherungen hätten gelitten, Pensionsansprüche wären stark reduziert worden und das wäre unwahrscheinlich teurer gekommen als das, was man letztendlich an Geld investieren musste, auch wenn das schon enorme Beträge natürlich sind. Also ob man eine Lösung, ob das Globale funktionieren kann, das ist schon eine Herkulesaufgabe, da stimme ich Ihnen zu. Ich bin da ja nicht involviert, kann ich Ihnen natürlich auch nicht sagen, wie das funktionieren kann. Ich kann nur aus meiner Sicht sagen, wir müssen weg von dem Formalismus, wir müssen mehr materiell prüfen, wir müssen uns die Produkte angucken, wir müssen die Spekulationen eindämmen und dann wäre es ja wahrscheinlich schon sehr viel getan.
Herr Wolf, das sind jetzt so die formalen Instrumente, die man einsetzen kann, um eventuell ein bisschen etwas zu regulieren in der Weltwirtschaft. Wie sieht's aber mit dem ethischen Überbau aus? Muss sich vielleicht auch etwas verändern in der Art und Weise, wie heutzutage Geld verdient wird? Muss nicht ein Umdenken stattfinden?
Ja, es hat ja die ganze Zeit, hat man gedacht, man kann mit Geld erheblich mehr Geld machen. Und man hat sich gar nicht mehr darum gekümmert, wie zum Beispiel das wirtschaftliche Grundgeschäft aussehen muss. Der normale Privatkunde, der geht zu seiner Bank und der fragt gar nicht nach, was macht eigentlich meine Bank mit meinem Geld? Der profitiert davon. Was wird eigentlich mit meinem Geld finanziert? Und diese Transparenz hat man ja als Kunde eigentlich nicht und die sollte man aber in Zukunft einfordern. Und es kann auch nicht sein, dass man immer nur tollen Renditen hinterherjagt, ohne eigentlich die Auswirkungen zu bedenken oder das Risiko mit zu berücksichtigen.
Meine Frage zielte auch darauf ab, die Banken waren ja sozusagen fast pleite, der Staat ist eingesprungen, sprich der Steuerzahler mit etlichen Milliarden Euro und ich weiß nicht wie vielen Sicherheiten, die ja nicht real gezahlt wurden, sondern im Bedarfsfall dann gezahlt werden müssen. Die Frage ist, gewisse Banken streichen ja jetzt schon wieder ganz hohe Renditen ein. Da fragt sich doch der normale Verbraucher, Entschuldigung, aber wie kann denn das sein?
Ja, hier muss man natürlich unterscheiden. Es gibt Banken, die den Rettungsfonds ja in Anspruch genommen haben und die ohne den Staat nicht mehr überlebensfähig wären. Und wir haben natürlich auch größere Banken, die ohne Inanspruchnahme des Rettungsfonds ausgekommen sind. Und es ist ja nun so, dass das Geld ja noch nicht weg ist. Also ich meine, man hat zwar viel investiert und in der Presse wird dann immer gelesen, dass der Steuerzahler zahlen muss. Das kann natürlich passieren. Aber solange die Banken nicht wirklich insolvent gehen und möglicherweise in den nächsten Jahren auch die Anteile wieder werthaltiger werden, dann profitiert natürlich auch der Steuerzahler davon. Im Moment werden ja auch Gebühren auf die Bürgschaften gezahlt und Zinsen werden auf die geleisteten Einlagen gezahlt, sodass der Staat da auch im Moment von profitieren und vielleicht auch in Zukunft profitieren kann. Also das Geld ist nicht ausgegeben, zumindest nicht die hohen Summen, die im Raum stehen. Aber es kann natürlich, es ist ein hohes Risiko, es kann weggehen, aber im Moment ist es noch nicht weg. Wie das jetzt da zusammenpasst, dass Banken natürlich hohe Gewinne machen, das ist natürlich auch in der Grundlage des Geschäftes. Viele Staaten brauchen enorm viel Geld, das heißt, sie müssen sich die Banken unterordnen, weil diese Banken das Geld ja verteilen. Also die Banken führen durch die Emissionen den Staaten das Geld zu und davon verdienen sie natürlich eine enorme Marge. Ja. Also die Frage ist, Spekulationen, führen die zum Gewinn oder das rein normale Tagesgeschäft einer Bank? Und wenn es das rein normale Tagesgeschäft ist, dann sollte man froh sein, dass die Banken wieder profitabel sind. Wenn es nur um Spekulationen gegangen sind, da muss man wirklich fragen, kann der Staat da nicht die Hände drauf halten und kann er nicht davon etwas abbekommen?
Herr Wolf, wir wollen ja nachher noch auf die Steiler Bank eingehen und wie sie wirtschaftet und ihr Geld auch wieder reinvestiert. Zunächst aber die Frage, worin legen denn jetzt die herkömmlichen Banken ihr Geld an? Was passiert denn eigentlich da mit unserem Geld?
Also das Klassische ist ja, wenn wir jetzt eine Volksbank nehmen oder eine Sparkasse nehmen, dass sie das Geld auch in der Region wieder investiert, in Firmen investiert, die in der Region sich niederlassen, die sich gründen, die sich erweitern, deren Betriebsmittel finanziert werden müssen, deren Investitionen finanziert werden müssen oder auf den Privatkunden übertragen, die in der Region ihre Häuser bauen oder Häuser kaufen und das muss finanziert werden. Und das ist ja was Grundanständiges eigentlich und nichts Verwerfliches. Also deswegen regionale Banken wie Genossenschaftsbanken und Sparkassen, die verdienen eigentlich ihr Geld eher in der Region und nicht in der globalen Welt. Das kann man bei den Großbanken in der Form gar nicht mehr konstruieren oder nachvollziehen. Die Großbanken sind natürlich auch in den Regionen aktiv, aber ich glaube, dass nur ein kleiner Teil auch wirklich in die Regionen fließt. Ein großer Teil wird irgendwo auf der Welt angelegt, investiert, in lukrative Investments investiert, die man selber nicht nachvollziehen kann, was die für eine Werthaltigkeit besitzen, was sie letztendlich auch für Auswirkungen auf die Menschheit haben. Das ist bei den Großbanken schon sehr schwer nachzuvollziehen.
Also Sie sagen, es ist einfach wichtig, dass der Geldanleger weiß, was mit seinem Geld passiert. Das Geld, was bei Großbanken angelegt wird, die Gefahr besteht ja, dass es in Projekte fließt, die ethisch eben nicht vertretbar sind. Das scheint wohl so zu sein.
Man muss eigentlich mal nachfragen, welche Kreditstrategie hat eigentlich eine Bank? Welche Kriterien werden angelegt, zum Beispiel auch ökologische Kriterien bei Großprojekten? Da weiß ich, da gibt es Banken, die sind da sehr weit schon. Und es gibt Banken, die kümmern sich überhaupt nicht darum. Ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber das ist so. Und letztendlich fragt man sich, welche Anlagepolitik hat eine Bank? In welche Bereiche will man investieren, welche Bereiche schließt man aus, wie geht man um, wenn ein Unternehmen eine kontroverse Geschäftspraktik betreibt, duldet man das oder geht man dann dagegen vor im Rahmen eines Engagement-Prozesses zum Beispiel.
Den Prozess, können Sie den nochmal erwähnen und erklären?
Also ein Engagement-Prozess ist, dass man zum Beispiel sich gerade in ein Unternehmen investiert, wenn man festgestellt hat, dass in diesem Unternehmen etwas schief läuft. Also es kann zum Beispiel ein Unternehmen sein, was sehr stark im Korruptionsbereich tätig ist. Und Korruption ist etwas Kontroverses, was man als Anleger auch nicht möchte. Und dann muss man dagegen vorgehen. Und dann kauft man sich einige Aktien und man versucht, Investoren zu bekommen, die Druck auf die Unternehmensleitung ausüben können, dass in diesem Fall ein Umdenken stattfindet in diesem Unternehmen. Wir können das auch in anderen Fällen festhalten. Also wir haben zum Beispiel Unternehmen, die ständig irgendwelche Preisabsprachen treffen und auch Strafen sind denen vollkommen egal. Die scheinen so viel Geld damit zu verdienen, mit diesen Preisabsprachen, dass sie gerne mal eine Strafe der EU-Behörde zahlen. Das jedes Jahr eigentlich tun. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man schließt dieses Unternehmen aus in seinem Investment, weil man sagt, das ist etwas, das kann ich nicht verantworten. Man kann sich aber auch zusammentun und in dieses Unternehmen investieren mit dem Ziel, die Unternehmensleitung anzugehen und die Aufsichtsräte anzusprechen und zu sagen, das ist etwas, was wir nicht dulden und hier müsst ihr aufsetzen und Besserung zeigen. Das versteht man unter einem Engagement-Prozess.
Das funktioniert wahrscheinlich eher bei etwas kleineren Firmen als bei den ganz riesengroßen globalen Firmen.
Also ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Wir haben das vor kurzem, ich bin in einem Engagement-Ausschuss für ethische Investoren. Und es war zum Beispiel im Gespräch, dass ein großer Energieversorger ein Atomkraftwerk in einem Gebiet in Südosteuropa errichten wollte, was aber nicht erdbebensicher ist. Und dazu kam es noch zu schwierigen Verhältnissen mit der dortigen Bevölkerung. Und dort haben wir ganz aggressiv auch den Aufsichtsrat angeschrieben und angemahnt. Und dieses Projekt ist jetzt erstmal gestoppt worden. Also man kann sehen, dass man auch bei größeren Unternehmen was erreichen kann.
Man kann sagen, der gesunde Menschenverstand hat jetzt erstmal gesiegt, hoffentlich auf Dauer.
Ja, man muss dann dranbleiben, das ist richtig, ja.
Herr Wolf, Sie hatten vorhin die katholische Soziallehre erwähnt. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz kurz zu Ihrer Information, Radio Horeb hier, die Sendereihe Lebenshilfe, heute mit dem Thema Geld und Gewissen. Und wir wollen Herrn Wolf jetzt fragen, die katholische Soziallehre, was möchte sie eigentlich, was steht dort drin, wie wir als Christen mit Geld und Vermögen umgehen sollen?
Ja, viele Hörer haben vielleicht das Bild von dem Nadelöhr vor Augen, durch das eher ein Kamel geht, als ein Reicher in das Himmelreich kommt. Und ich denke erstmal, das Geld zu besitzen oder vermögend zu sein, das ist sicherlich keine Sünde. Vielleicht wäre es natürlich auch schön, wenn in der Bibel genau stünde, in welchen Investmentfonds und in welche Aktien man investieren könnte oder die Finger lassen sollte. Da wüsste ja jeder genau, was richtig und was falsch ist. Aber die Bibel ist ja ein Glaubensbuch und kein Finanzleitfaden. Und die katholische Soziallehre ist natürlich sehr umfassend. Aber was hier wichtig ist, ist, dass man mit Geld oder derjenige, der Geld hat, letztendlich nicht dazu führen sollte, dass man Notsituationen von Schwachen ausnützt. Und deswegen, ich will jetzt nicht großartig auf das ehemalige Zinsverbot eingehen, aber das war damals, also noch in der klassischen Antike bis zum Mittelalter, war das Nehmen von Zinsen ja sittenwidrig. Und das hatte aber den Grund, weil Geld eher zum Tauschen gedacht war und es an dieser Kapitaltheorie ja fehlte. Und hinzu kam noch, dass im Hebräischen letztendlich der Begriff Wucher mit Zins gleichgestellt war. Also wenn man sagte, man nimmt Zinsen, dann war das gleichgestellt mit Wucher. Und letztendlich meinte man, dass man eigentlich den Schwachen nicht ausnützen sollte. Und die Bibel hat einige Stellen, die sich mit dem Thema Geld und Vermögen auseinandersetzt. Und da heißt es zum Beispiel in Jesus Sirach, des Geldes wegen haben schon viele gesündigt, wer es anzuhäufen sucht, schaut nicht genug hin. Und im Lukas-Evangelium heißt es, der Sinn des Lebens besteht nicht darin, dass ein Mensch aufgrund seines großen Vermögens im Überfluss lebt. Und man kann also daraus erkennen, dass Geld aus meiner Sicht per se nichts Verwerfliches ist, sondern sein Umgang bestimmt, ob es zum Vorteil oder zum Nachteil der Menschen wird. Papst Benedikt hat einmal wörtlich gesagt, wer nur auf Geld baut, der baut auf Sand. Und vielleicht abschließend kann ich es auf den Punkt bringen, aus meiner Sicht ist Geld immer ein guter Diener, aber ein schlechter Herr.
Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendereihe Lebenshilfe, heute mit dem Thema Gott, Geld und Gewissen. Wir beschäftigen uns heute mit allem, was mit dem Thema Geldanlage in christlicher Verantwortung zu tun hat, und sind verbunden mit Herrn Norbert Wolf. Er ist Geschäftsführer der Steiler Bank. Herr Wolf, wir haben gerade beleuchtet ein wenig das Agieren der herkömmlichen Banken. Die Steiler Missionare, haben Sie eingangs erwähnt, haben 1964 eine eigene Bank gegründet, um eben mit Geld so umzugehen, wie es eigentlich auch die katholische Soziallehre ja sich wünscht oder wie es eigentlich auch der christliche Glaube von uns fordert. Wir wollen jetzt ein wenig darauf eingehen, Herr Wolf, wie arbeitet denn die Steiler Bank ganz genau? Wenn ich als Kunde mein Geld bei Ihnen anlegen möchte, zum Beispiel, wie kann ich das tun? Denn wenn ich jetzt auf die Straße gehe, begegnen mir mannigfaltige Banken hier und dort, aber natürlich eine Filiale der Steiler Bank finde ich jetzt hier nicht.
Das ist richtig. Wir sind mit der Steiler Bank in Deutschland nur in St. Augustin mit einer Schalthalle vertreten und mit der Zentrale der Bank. Also St. Augustin liegt bei Bonn, ungefähr 10 Kilometer von Bonn entfernt, zwischen Bonn und Siegburg. Wir wurden aber 1964 schon gegründet und haben seit dieser Zeit schon viele Tausende von Kunden aus ganz Deutschland bei uns, die über den Briefverkehr zu uns gekommen sind, ein Konto eröffnet haben, ein klassisches Sparkonto damals noch bei uns angelegt haben und dann ihr Geld von ihrem Konto am Ort überwiesen haben. Das hat sich natürlich weiterentwickelt vom Sparkonto über Festgeldkonten, Tagesgeldkonten, Sparbriefe, also die typischen Einlagenkonten, die im Bankbereich angeboten werden, kann man bei uns eröffnen und dort sein Geld anlegen. Darüber hinaus natürlich auch Wertpapierdepots, man kann eine ethische Vermögensanlage bei uns betreiben. Das geht natürlich zum einen natürlich aus der Ferne, also wenn Sie zum Beispiel in Süddeutschland sitzen, dann nimmt man vielleicht erstmal telefonisch Kontakt auf oder man schreibt oder man schreibt eine E-Mail, das kommt auch immer häufiger vor, oder man fordert Informationsmaterial an und bekommt dann ein sehr transparentes Informationsmaterial zugeschickt, was einem das Eröffnen von Konten bei der Steiler Bank sehr einfach macht. Es ist sehr übersichtlich dargestellt und für Fragen stehen natürlich alle Berater hier in St. Augustin dann mit den normalen, modernen Medien zur Verfügung. Wir sind auch gerne bereit, wir machen Beratertage in verschiedenen Regionen, wir besuchen auch Kunden in ihrer Stadt, in ihrer Region, wir sind also auch ständig unterwegs. Also wir können auch mal vor Ort sein, weil wir denken, dass es auch wichtig ist, auch mal jemanden von uns persönlich kennenzulernen.
Wie viele Mitglieder oder Mitarbeiter hat denn die Steiler Bank?
Wir sind insgesamt kopfmäßig 45 Mitarbeiter und da sind einige Teilzeitkräfte auch von. Und wenn man das hochrechnet, kommen wir auf 37 Vollzeitkräfte.
Aber die sitzen ja nicht alle in St. Augustin in der einen Schalterhalle, sondern die fahren dann durch die Republik oder von wo aus arbeiten die?
Ja, wir haben in St. Augustin natürlich nicht nur unsere Schalterhalle mit mit Geldausgabeautomat und Kontoauszugsdrucker und Beratungsräumen. Wir haben natürlich auch Beraterräume im Hintergrund. Wir haben die Verwaltung hier in St. Augustin. Und von dort aus fahren die Kundenberater eigentlich zu Kunden hinaus. Darüber hinaus haben wir seit 2002 eine rechtlich unselbstständige Niederlassung in Wien, das im Missionshaus in Mödling. Bei Wien ist das. Von dort aus kommen österreichische Kunden zu uns.
Nur noch mal zum Verständnis, Herr Wolf. Das ist ja so ein bisschen, wenn ich mir vorstelle, man sitzt irgendwo und eröffnet zum Beispiel über Internet ein Konto bei Ihnen, ne? Das ist ja so ganz abstrakt. Ich meine, wenn ich in meine nächste Bank gehe, an den Schalter, dann gehe ich da mit meinem Sparbuch hin, lege das da hin, dann kommt da ein Stempel rein, dann macht jemand eine Schublade auf, zählt das Geld ab und legt es mir hin. Wie funktioniert das jetzt bei Ihnen?
Mit dem Bargeschäft ist das natürlich etwas problematisch. Wir haben zwar Vereinbarungen mit einer Cashpool-Gruppe, sodass Sie, wenn Sie bei uns ein Girokonto hätten, dann natürlich auch mit Ihrer EC-Karte Geld abheben können. Und das kostenfrei. Das gilt aber nicht für alle Banken. Also wenn Sie zum Beispiel zu einer Großbank gehen, dann müssten Sie dann Gebühren bezahlen. Das gehört nur für die Banken, mit denen wir eine Vereinbarung getroffen haben. Vor Ort sind wir natürlich nicht, aber wir stehen mit unseren modernen Kommunikationsmitteln jederzeit zur Verfügung. Und das hat sich eigentlich in den letzten 40 Jahren oder 46 Jahren sehr bewährt. Sie müssen sich vorstellen, 1964, da gab es den Brief vielleicht noch als Kommunikationsmittel. Und schon da hat die Bank ihren Anfang genommen und so richtig losgelegt hat sie da ja auch schon. Also 1970, und da hatten wir noch keine Kommunikationsmittel mit E-Mail und Fax kam ja zwischenzeitlich noch. Und mittlerweile ist das ja sehr unkompliziert, mit seinem Berater Kontakt aufzunehmen. Oder er ruft ja auch schon mal beim Kunden an. Also das ist sicherlich nicht unbedingt ein großes Problem. Also man geht ja heute eigentlich nur noch in die Bank, um Geld abzuholen. Die Beratung macht man vielleicht ein-, zweimal im Jahr, wo man ein richtiges Beratungsgespräch führt. Und das können wir auch leisten. Also dazu braucht man nicht ständig vor Ort zu sein.
Herr Wolf, können Sie uns noch ein bisschen erklären, in welche Projekte genau investiert denn die Steyler Bank? Dass man sich als Kunde das so ein bisschen vorstellen kann, wo ganz konkret die Gelder hinfließen?
Ja, wir haben schon vor vielen Jahren ein Ethikkonzept aufgelegt, dass wir bestimmte Dinge tun. Und als große Überschrift heißt bei uns, dass wir versuchen, die Gewinne zu optimieren und nicht Gewinne zu maximieren. Das heißt, wir tun nicht alles, was wir eigentlich dürften vom Gesetzgeber. Und zum Beispiel die Spekulationsgeschäfte, das habe ich eben schon mal erwähnt, die fallen bei uns raus. Also unsere Gelder fließen dann ganz konkret zum Beispiel in die Wohnbaufinanzierung. Also wir machen Baufinanzierung im klassischen Wohnbausegment. Und darüber hinaus haben wir ein Ethikkonzept entwickelt, sodass, das nennt man Best-in-Class-Ansatz. Das heißt, es gibt Unternehmen, die werden von einer besonderen Agentur gerätet. Und zwar werden dort 200 Kriterien abgefragt nach ökologischen und sozialen Gesichtspunkten. Und dann gibt es ein Branchenrating. Ich sage das jetzt mal am Beispiel der Automobilindustrie. Es gibt ungefähr 16, 17 große Automobilunternehmen. Und ganz oben steht zum Beispiel BMW. Weil BMW in der Art und Weise, wie BMW Autos baut, eine hohe Ökoeffizienz zeigt. Oder wie BMW mit ihren Mitarbeitern umgeht, das sehr sozial gestaltet und sehr transparent darlegt und sehr viele Kriterien, die abgefragt werden, sehr positiv bei BMW gesehen werden. Darüber hinaus gibt es in der Automobilbranche dann Unternehmen, ich kann das mal ganz konkret sagen, wie Kia, ein koreanischer Automobilbauer, die überhaupt nicht transparent sind. Das Thema Ökoeffizienz und ihr Verhalten zu Zulieferern, Betrieben, überhaupt nicht geregelt haben.
Herr Wolf, wir wollen jetzt hier nicht die einzelnen Firmen aufzählen, wobei natürlich kann ich verstehen, dass man das einfach mal tun möchte. Mich interessiert aber vor allen Dingen auch, investieren Sie auch zum Beispiel in Entwicklungsprojekte oder ja?
Also wir können natürlich das gesamte Geld nicht in Entwicklungsprojekte finanzieren oder investieren, weil es natürlich auch mit sehr hohen Risiken verbunden ist. Was wir machen ist, wir beteiligen uns zum Beispiel an Mikrofinanzfonds. Darin haben wir uns beteiligt. Ansonsten ist unser Beitrag, der wesentliche Beitrag, ist unser Gewinn, den wir erwirtschaften, der geht ausschließlich in Entwicklungsprojekte der Staller Missionare. Und das sind jedes Jahr zwischen 2 und 3 Millionen Euro, die über uns, also über die Staller Bank, in vielfältige Projekte der Staller Missionare fließen. Das kann jetzt ein Gesundheitszentrum sein, das kann ein Heim für AIDS-kranke Kinder sein, das kann eine Hebammenstation sein, das kann eine Landwirtschaftsschule sein. Und wir unterstützen mit unserem Tun, also mit unseren Erträgen, die wir erwirtschaften, unterstützen wir die vielfältigen Projekte der Staller Missionare in über 60 Ländern der Erde. Investieren können wir doch nicht, weil die Situation natürlich häufig so schwierig ist, dass man nicht gewährleistet bekommt, dass man das Geld auch wieder erhält. Und wir müssen es ja unseren Sparern und Anlegern ja auch wiedergeben. Und das wäre natürlich nicht richtig, wenn wir die Spareinlagen nehmen würden und dann in Länder Kredite ausreichen, die enorme Probleme haben. Und da wäre die Gefahr natürlich groß, dass man diese Gelder nicht wiederbekommt. Und wir könnten dann letztendlich die Spareinlagen nicht zurückzahlen. Das ist etwas, was wir nicht tun können. Deswegen haben wir ein Konzept aufgelegt, das sicherstellt, dass wir nicht in Bereiche investieren, die Schöpfung zerstören, die Frieden zerstört und die gegen Gerechtigkeit ist.
Herr Wolf, ganz kurz zur Wissenschaft. Die ganzen Großkonzerne, die Medizinforschung betreiben, wo dann aber auch Genforschung betrieben wird, zum Beispiel an menschlichen Embryonen, ist es so, dass Sie diese Firmen per se einfach gar nicht auf Ihrer Liste haben, also dass zum Beispiel solche Forschungsprojekte ganz klar zu denen zählen, mit denen Sie nicht zusammenarbeiten?
Ja, wir haben eine rote Liste. Es gibt für uns eine Broschüre, die Ethik der Staller Bank. Und da haben wir eine rote Liste und dort steht drin, in welche kontroversen Geschäftspraktiken wir nicht dulden und welche kontroversen Geschäftsfelder wir nicht investieren. Und da gehört die Genforschung mit dazu.
Per se die Genforschung?
Ja. Also Unternehmen, die in der Genforschung oder genmanipulierte Produkte produzieren, schließen wir von vornherein aus.
Herr Wolf, eine Frage, die ganz wichtig ist für unsere Wirtschaft. Ist denn so ein ethisch verantwortliches Investment nur moralisch gut und vertretbar oder bringt es letztendlich auch Vorteile für die Finanzökonomie?
Also es gibt natürlich viele Analysen, die das immer wieder versuchen herauszufinden, kostet ein ethisches Investment zum Beispiel Rendite? Das ist so eine Fragestellung, die immer wieder auftritt. Und da gibt es genügend Analysen, die gesagt haben, es kostet keine Rendite. Es ist auch, ich denke mal, auch Sicherheitsinteressen sind, also Unternehmen, die führend sind im Nachhaltigkeitsbereich, die sind auch noch Jahrzehnte später auf dem Markt vertreten. Und Unternehmen, die diese Kriterien nicht erfüllen, verschwinden sehr häufig vom Markt wieder. Und daran kann man auch sehen, dass das auch zu einem geringeren Risiko führt, wenn man in ein Unternehmen investiert, was bestimmte Kriterien beachtet. Und letztendlich wollen die Unternehmen ja auch wettbewerbsfähig bleiben. Und das schaffen sie nur, wenn sie immer bestimmte Dinge beachten. Oft haben sie ja hohe Marken oder eine Markenbekanntheit und die wollen natürlich auch nicht, dass ihre Marken irgendwelche Kratzer bekommt. Und deswegen müssen sie natürlich auch einiges tun, um diese Marke nicht zu gefährden. Also die Analysen, die ich kenne, sagen aus, dass ein ethisches Investment nicht unbedingt geringere Renditen erwirtschaftet als andere Investments.
Herr Wolf, Sie haben gerade von der roten Liste gesprochen, auf der eben auch steht, dass Sie nicht in Unternehmen investieren, die Genforschung betreiben. Ganz kurz, nicht, dass Sie jetzt einzelne Firmen nennen, aber was ist für Sie ganz klar nicht vertretbar? Was steht da zum Beispiel noch drauf?
Also an erster Stelle ganz klar Rüstungsbetriebe, und da gehört auch zu, dass man zum Beispiel Rüstungsunternehmen, die geächtete Waffen produzieren, Landminen produzieren, Unternehmen, die Atomkraftwerke betreiben, stehen bei uns drauf. Unternehmen, die die Abtreibung und betreiben, dazu gehören zum Beispiel einige Krankenhausbetreiber, wo Abtreibung durchgeführt wird. Unternehmen, die chlororganische Massenprodukte herstellen. Unternehmen, die massive, kontroverse Geschäftspraktiken haben. Und das sind so die pornografische Unternehmen, also Unternehmen, die in der Sexindustrie tätig sind, schließen wir auch per se aus. Unternehmen, die Menschenrechte verletzen, gravierende Menschenrechtsverletzungen betreiben. Unternehmen, die ausbeuterische Kinderarbeit betreiben. Das sind insbesondere so ganz unbekannte Zuliefererunternehmen von großen Unternehmen. Das wird bei uns monatlich, kontrollieren wir das. Also kriegen wir Informationen, was sich bei Unternehmen tut in Bezug auf diese Negativkriterien.
Wie viele Menschen, Herr Wolf, legen denn ungefähr ihr Geld bei der Steiler Bank an? Ist das richtig eine Riesenbank oder ist das doch mehr noch eine Nische?
Ja, wir sind natürlich eine Nischenbank. Aber um das mal Ihnen zu verdeutlichen, als ich 1994 hier angefangen habe, da hatten wir ein verwaltetes Volumen von 100 Millionen Euro. Heute gehen wir mit großen Schritten auf ein verwaltetes Volumen von 400 Millionen Euro zu. Also wir haben in den letzten 8-9 Jahren stetige Wachstumszahlen von über 10%, manchmal sogar 18-19% gehabt. Also man kann sehen, dass wir in diesem Bereich enorme Nachfrage verspüren. Wir selber natürlich ein eher kleines Unternehmen in der Branche sind, ein Nischenanbieter sind. Wir sind aber natürlich auch froh, dass wir so sehr konstant wachsen und nicht, wir könnten das ja auch gar nicht organisatorisch hinbekommen, wenn wir ständig 50% wachsen würden. Wir sehen das als sehr gesund an. Und aber es ist sehr, die Entwicklung ist sehr, sehr positiv. Und nach unseren Möglichkeiten, also wir haben ja auch, ich sage jetzt mal, knappe Ressourcen von was wir im Marketing ausgeben können. Wir können ja nicht damit ganz die ganze Bundesrepublik bestücken, wie das vielleicht Großbanken machen. Unsere Ressourcen sind knapp, aber wenn man das in Relation nimmt, dann sind wir eigentlich sehr erfolgreich bei der Neukundengewinnung.
Wie stark hat denn die Finanzkrise die Steiler Bank betroffen? Es sind ja etliche Banken tatsächlich Konkurs gegangen.
Also es gibt es ja heute noch. Und wir haben durch unsere sehr konservative und transparente Geschäftspolitik, also dass wir eigentlich nur das machen, also Geld ausleihen und Geld anlegen, was wir persönlich auch verstehen und wovon wir wissen, was damit gemacht wird, sind wir eigentlich unberührt durch diese Finanzmarktkrise gekommen. Uns hat das in der Anlagepolitik überhaupt nicht geschadet. Und im Gegenteil, wir hatten in dieser Hauptzeit, ich erinnere mich ganz genau, das war September 2008, als die Investmentbank Lehman zusammenfiel, bekamen wir so viel Einlagenzuflüsse wie noch nie. Und das hat sich bis heute nicht verändert. Ich habe jetzt erst das erste Quartal 2010 war das erfolgreichste Quartal der letzten 4 Jahre der Steiler Bank. Also wir haben noch nie so viel Kundenanlagevermögen bekommen wie in den ersten 3 Monaten des Jahres 2010. Also wir sind da sehr gut durchgekommen durch die Finanzmarktkrise.
Das heißt, das Bedürfnis natürlich nach solider Geldanlage wächst und vielleicht auch durch die ganzen Vorkommnisse auf unserem Planeten, Kriege hier, Kriege dort, keiner blickt überhaupt mehr durch, wer ist da überhaupt mit oder gegen wen, wächst natürlich auch das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontinuität. Und das kommt dann solchen Banken wie Ihnen wahrscheinlich zugute.
Ja, und Transparenz, denke ich mal. Entschuldigung. Transparenz, dass man genau sagt, was man eigentlich tut und wie man es tut und was man nicht tut. Und das soll jedem helfen, der sein Geld anzulegen hat, weil er möchte ja, dass sein Geld vielleicht eine gute Wirkung erzielt, nicht nur eine Rendite oder Zinsen abwirft, sondern dass sein Geld auch einen bestimmten Zweck erfüllt. Und das hat er natürlich bei uns, weil er bei uns sicher ist, dass wenn wir Gewinn mit seinem Geld machen, dass das wiederum den Menschen zur Verfügung gestellt wird, nämlich den Menschen ja in den Ländern, wo die Stahler-Missionare arbeiten.
Herr Wolf, ich danke Ihnen ganz herzlich. Und wessen Interesse geweckt worden ist, der kann natürlich bei Ihnen dann auch das Infomaterial anfordern und darüber erfahren, wie genau das mit Konten bei Ihnen funktionieren kann.
Gerne.
Dankeschön und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute für Ihre Arbeit.
Vielen Dank.
Alles Gute. Weitere Informationen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie Interesse haben, erhalten Sie bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 0700 75 25 25 25. Sie können die Sendung auch noch einmal hören und zwar als Podcast können Sie sie downloaden unter www.horeb.org oder auch eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter 0700 75 25 75 20. Ich verabschiede mich nun von Ihnen und wünsche Ihnen einen gesegneten, schönen Frühlingstag. Ihre Katja Karif aus Berlin.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615 515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.